Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Thorsten Schröder.
Guten Abend und willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Die ersten Meldungen gestern Vormittag klangen so wie viele andere zuvor. Denn immer wieder werden ja Drohnen gesichtet, auch über Flughäfen in Deutschland. Dass der Vorfall am Leipziger Flughafen aber doch eine andere Dimension hatte, wurde spätestens mit der Bestätigung durch Innenminister Dobrindt deutlich, dass die dort gefundene Drohne tatsächlich mit Sprengstoff beladen war. Heute gingen die Ermittlungen rund um das Flughafengelände weiter. Es gibt einige neue Erkenntnisse, vor allem aber Spekulationen. Und die kreisen insbesondere um die Frage, wer steckt hinter diesem Vorfall? Oliver Sallet.
Der Flughafen Leipzig heute Morgen. Großeinsatz der Polizei. Gesucht wird die zweite Drohne, mit der ein DHL-Frachtflugzeug in der Nacht auf Mittwoch kollidiert war. Bislang ohne Erfolg. Noch viele offene Fragen gibt es zu der Drohne, die nahe der ukrainischen Antonov-Frachtmaschinen gefunden wurde. An Bord befand sich hochexplosiver Plastiksprengstoff, doch der Zünder war offenbar defekt. Berichte, die Flugzeuge hatten Munition für die Ukraine geladen, wurden am Abend dementiert. Die Ermittlungen hat inzwischen der Generalbundesanwalt übernommen. Darüber, wer für den mutmaßlichen Anschlagsversuch verantwortlich ist, gibt es zwar derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse. Der für die Geheimdienste zuständige Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums sagt, vieles spreche für Russland.
Vom Muster her gibt es natürlich große Überschneidungen zu früheren Vorfällen. Und auch, dass hier die ukrainischen Antonov-Flugzeuge standen, passt natürlich auch ins Bild. Es spricht manches dafür, vielleicht sogar vieles dafür, aber umgekehrt ist es auch oft so, nichts ist so, wie es scheint.
Zwar sollen die 8 größten Flughäfen Deutschlands mit Drohnendetektions- und Abwehrtechnik ausgestattet werden. Doch in Leipzig ist das laut Bundesinnenministerium noch nicht geschehen. Und auch andere Airports warten laut Flughafenverband noch auf die Technik. Sachsens Innenminister Schuster fordert jetzt Tempo.
Der Überfall Russland auf die Ukraine, der sorgt ja dafür, dass die Entwicklungszeiten in der Drohnentechnik im Bereich von mehreren Wochen liegen. Das ist eine unglaubliche Dynamik in diesem Thema. Und deshalb brauchst du diese Dynamik auch in der Abwehrtechnik. Deswegen legen wir ja auch großen Wert darauf, dass wir die modernste Drohnenabwehrtechnik jetzt an diesen großen Flughäfen bekommen. Aber es ist ein Wettrüsten, das muss man klar sagen.
Wie soll es weitergehen im Drohnenwettrüsten? Ende August will Innenminister Dobrindt mit anderen EU-Amtskollegen darüber in Flensburg beraten.
Und damit zu Claudia Kornmeier in unserem Hauptstadtstudio. Claudia, Experten und auch Bundespolitiker vermuten Russland hinter dem versuchten Anschlag. Der Bundesinnenminister hielt sich auffällig zurück und wird dafür kritisiert. Warum verhält sich die Bundesregierung so?
Also zurückhaltend ist ja nicht nur die Bundesregierung, auch die Ermittler sind es. Der Generalbundesanwalt, der die Ermittlungen mittlerweile übernommen hat, äußert noch nicht den Verdacht, dass staatliche Akteure hinter dieser Tat stecken könnten. Man wird sich da einfach noch nicht sicher genug sein. Und es ist ja auch noch sehr früh. Die Ermittlungen laufen. Man hat keine Tatverdächtigen, die man befragen könnte. Man hat diese Drohne, den Sprengstoff, möglicherweise auch noch weitere Spuren am Tatort. Aber es ist ja auch nicht immer so, dass es zwingend so ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Also nach der Sprengung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 gab es auch einige Theorien, die sich am Ende nicht erhärtet haben, wer dafür verantwortlich sein könnte. Und unabhängig von diesem konkreten Fall ist es so, dass die Sicherheitsbehörden, vor allem der Verfassungsschutz und auch der Bundesnachrichtendienst, regelmäßig und auch mit sehr klaren Worten von den Gefahren warnen, die von Russland ausgehen. Und dabei geht es dann in der Tat um genau solche Angriffe und Angriffsversuche, also Sabotage kritischer Infrastruktur, aber auch um Cyberangriffe oder Desinformationskampagnen. Bei all dem ist es aber so, dass sich am Ende nicht immer klar klären lässt, ob und wer da dahinter steckt. Also, dass man diese Taten nicht immer klar einem staatlichen Akteur zuordnen kann. Manchmal bleibt es eben einfach unklar.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Claudia Kornmeier. Und wir wollen den sicherheitspolitischen Aspekt vertiefen mit Ulrike Franke. Sie arbeitet am European Council on Foreign Relations in Paris, ist Expertin für deutsche und europäische Außen- und Verteidigungspolitik. Besonderer Schwerpunkt Militärtechnologie und Drohnen. Guten Abend, Frau Franke.
Einen schönen guten Abend.
Wie sehr war es einem Zufall geschuldet, dass die Sprengstoffdrohne überhaupt gefunden wurde? Offenbar wurde sie ja von einem Flughafenmitarbeiter zu Boden gebracht.
Ja, und das ist an sich schon ganz schön besorgniserregend, dass es eben wieder mal ein Mitarbeiter war, der die Drohne gesehen hat. Oft sind es auch Piloten, die Drohnen melden und eben nicht irgendwie eine Detektionstechnologie, die das gezeigt hat. Insofern, ja, das scheint ein Zufall gewesen zu sein. Der größere Zufall, das größere Glück erscheint mir vor allen Dingen, dass hier tatsächlich ja auch nichts explodiert ist. Wir kennen die Hintergründe nicht, ob das schlecht gebaut war, diese Bombe, ob am Ende es auch nur eine Warnung sein sollte. Die Informationen haben wir natürlich nicht, aber zum Glück ist nicht mehr passiert. Und ja, jetzt haben wir eben die Drohne und den Sprengstoff und den Zünder, der immerhin untersucht werden kann. Was ein großer Vorteil ist gegenüber anderen Vorfällen in der Vergangenheit, wo die Drohnen in der Regel einfach immer weggeflogen sind.
Also das Thema Drohnen ist nicht neu, aber bedeutet diese Bewaffnung eine Eskalation?
Absolut. Also da bin ich auch sehr mit dem Innenminister, der gesagt, das ist eine neue Gefahrenqualität. Das ist in der Tat neu. Wir hatten, soweit wir wissen, noch nie den Fall, dass Drohnen Sprengstoff getragen haben, bewaffnet waren. Bisher wurden sie immer nur gesehen über kritische Infrastruktur, flogen dann wieder weg. Und wir gingen eigentlich von Überwachung und Spionage aus. Insofern, ja, das ist eine Eskalation. Und das ist sehr besorgniserregend, weil das natürlich eine ganz andere Gefahr auch für den Flugverkehr darstellt als in Anführungsstrichen nur eine kleine Drohne. Auch die kann gefährlich sein, aber eine kleine Drohne mit Sprengstoff ist wirklich eine andere Sache.
Mhm. Mit Ihrem Fachwissen und mit allem, was Sie über diesen Fall wissen, ließe sich herausfinden, wer hinter der Drohne steckt?
Ja, allerdings ist Attribution bei solchen Fällen schon schwierig. Also man wird jetzt eben die Drohne untersuchen. Was ist das für ein System? Es wurde jetzt gemeldet, es ist wahrscheinlich keine handelsübliche Drohne, also nicht unbedingt das, was Sie und ich jetzt im Baumarkt kaufen können. Kann man vielleicht herausfinden, wo sie zusammengebaut wurde? Ist das ein System, was wir vielleicht auch kennen? Nutzt zufälligerweise das russische Militär das? Sowas kann man natürlich herausfinden. Auch der Sprengstoff, dieses Semtex, wird teilweise so markiert, dass man weiß, wo das herkommt. Aber natürlich, wenn ein Angreifer nicht ganz dumm ist, kann er natürlich auch versuchen, falsche Fährten hier zu legen. Also so einfach wird das nicht sein. Allerdings kann man natürlich mit der Drohne auch herausfinden, zum Beispiel, wie weit die eigentlich senden kann, wie nah also der Pilot, die Pilotin entfernt gewesen sein muss. Und auch das kann natürlich dann bei helfen, dann herauszufinden, von wo sie geflogen wurde und von wem.
Es ist jetzt immer von einem, oder seit gestern vor allem, von einem Wettrennen die Rede. Wie groß ist denn unser Rückstand und warum?
Es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Drohnentechnologieentwicklung und Drohnenabwehrtechnologieentwicklung. Im Übrigen, das sehen wir auch in der Ukraine, ich will fast sagen jeden Tag. Also wir haben hier eine unglaublich schnelle Entwicklung. Alle paar Wochen kommen dann neue Fähigkeiten auch auf das Schlachtfeld. Und das ist so die Herausforderung, als dass man eben auch nicht die Situation haben will, dass man eine Drohnenabwehrtechnologie besorgt und dann wird eine neue Drohne entwickelt, die da nicht von abgewehrt werden kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man das technologische Element bedeutet, dass wir im Hintertreffen sind. Ehrlich gesagt ist das größte Problem, dass unsere Flughäfen, unsere kritische Infrastruktur einfach ganz grundsätzlich nicht ausreichend geschützt ist. Wir haben an den meisten Orten einfach gar keine Technologie gegen Drohnen stehen. Da muss man was tun. Dann ist auch noch eine Frage von Zuständigkeiten, von Regulierungen, wer ist verantwortlich, all solche Fragen. Insofern, also die Herausforderung ist weniger technologisch, als dass es einfach darum geht, dass wir diese Systeme beschaffen müssen, dass wir sie hinstellen müssen, dass wir sie dann auch erneut müssen und organisatorisch da uns auch besser positionieren müssen.
Waren wir also ein bisschen naiv?
Naiv und vielleicht auch einfach ein bisschen langsam. Wir haben zu lange die Gefahr nicht wirklich wahrhaben wollen oder nicht wirklich ernst genommen. Und dann, wir haben ja in den letzten Monaten jetzt viel gemacht, aber waren wir doch etwas zu langsam, würde ich sagen. Und da muss jetzt einfach mehr passieren.
Sagt Ulrike Franke, Expertin für deutsche und europäische Außen- und Verteidigungspolitik am European Council on Foreign Relations. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Als Kanzler ist man bekanntlich immer im Dienst, aber so etwas wie Urlaub muss ja trotz allem drin sein. Die liebsten Ferienorte einiger deutscher Regierungschefs haben sich durchaus ins gesellschaftliche Gedächtnis eingebrannt. Unvergessen der Wolfgangsee in Österreich, an dem Helmut und Hannelore Kohl sich zu erholen pflegten. Und kein Geheimnis, Kohl nutzte die Ferien auch mal zum Abnehmen. Gerhard Schröder war weniger auf ein Ziel festgelegt. Ihn zog es mit Ehefrau nach Italien oder Spanien. Hauptsache Entspannung. Und wandernd lud Angela Merkel ihren Akku wieder auf in den Bergen von Südtirol, auch mal in Begleitung von Bergsteigerlegende Reinhold Messner. 100% Ruhe hatte sie dabei sicher nie. Aber mit Blick auf diesen Sommer lässt sich wohl sagen, Kanzlerurlaube waren auch schon mal entspannter. Philipp Jahn.
Sommerpause. Keine Sitzungen, keine Termine und trotzdem keine Ruhe. Das Durcheinander um die Kabinettsumbildung wirkt nach. Ein Neustart sollte es werden. Es wird zum Fiasko für den Kanzler. Er verprellt Verbündete, verspielt Vertrauen, verspricht am Ende Verbesserungen.
Wir können natürlich alle zusammen mit 22-24% in den Umfragen und dort auch nur an zweiter Stelle überhaupt nicht zufrieden sein.
Es bleibt ein Eindruck, der sich in diesen Tagen verfestigt. Eine Frage, die sich jetzt auch seine eigenen Leute stellen. Ist er noch der Richtige?
Das, was wir in der letzten Woche erlebt haben, im Zuge der Kabinettsumbildung an innerparteilicher Kritik, das habe ich so bei keinem Kanzler bisher beobachten können, dass sich die eigenen Leute von ihm distanzieren, abwenden. Das spricht schon für einen erheblichen innerparteilichen Autoritäts- und Vertrauensverlust.
Ruhe will auch danach nicht einkehren. Kaum ist der Kanzler im Urlaub, stellen sich die drei ostdeutschen Ministerpräsidenten der CDU gegen die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren und damit ein zentrales Reformvorhaben der Regierung in Frage.
In Sachsen-Anhalt, in Ostdeutschland, sind die allermeisten Menschen auf eine Rente angewiesen, die vom Staat kommt. Und ich möchte als Ministerpräsident garantieren, dass sie davon auch in der Zukunft leben können.
Nicht nur Pascal Reddig ist überrascht. CDU-Bundestagsabgeordneter und einer der Autoren des Rentenpakets, das eigentlich unter keinen Umständen aufgeschnürt werden sollte und jetzt doch plötzlich angezweifelt wird, ausgerechnet von den eigenen Leuten.
Wir müssen jetzt mal anfangen zu liefern. Es bringt nichts, wenn sich die Union oder auch andere in der Koalition jeden Tag mit sich selbst befassen. Es geht darum, was es für das Land das Richtige ist. Deswegen sollten wir uns nicht von Wahlterminen verunsichern lassen.
Die Wahltermine, sie hängen über dieser Sommerpause wie dunkle Wolken. In Sachsen-Anhalt wird in genau einem Monat gewählt, in Mecklenburg-Vorpommern zwei Wochen später. Zwei kleine Länder mit großer Bedeutung. In beiden könnte die AfD vorne landen, in Sachsen-Anhalt sogar den Ministerpräsidenten stellen.
Die Bundesregierung und insbesondere die CDU befindet sich in einer gefährlichen Situation. Je nachdem, wie die Landtagswahlen ausgehen können oder haben sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Auswirkungen, Rückwirkungen für die Bundesebene bis in das Kanzleramt hinein.
Keine Sitzungen, keine Termine und trotzdem keine Ruhe. Sommerpause oder auch warten auf einen heißen Herbst.
Und damit direkt zum ARD-Deutschland-Trend zu Claudia Müller in Köln. Claudia, zeigen sich die politischen Ereignisse der vergangenen Wochen auch in Zahlen?
In der aktuellen Sonntagsfrage sehen wir wenig Bewegung, aber wir sehen einen Trend, der sich verfestigt, und zwar bei den ersten beiden Balken. Wenn schon am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 21% minus ein Punkt im Vergleich zu Anfang Juli. Die AfD bei 28% plus 1, das ist der höchste Wert, den wir für die AfD im ARD-Deutschland-Trend je gemessen haben. Die anderen Parteien unverändert, die SPD weiter bei 12, die Grünen bei 15, die Linke bei 11, die FDP unverändert bei 4 und die anderen bei 9%. Und der Abstand zwischen Union und AfD, der hat sich verfestigt. Und wie sich das in den letzten Monaten entwickelt hat, das will ich Ihnen noch mal zeigen. Und wir starten bei der Bundestagswahl im Februar 25. Die Union damals mit einem Wahlergebnis von 28,5, die AfD bei 20,8. Und dann gab es in der darauffolgenden Zeit viel Veränderung. Seit einigen Monaten jetzt aber sehen wir, dass die Schere konstant auseinandergeht. Und jetzt also haben sich die Verhältnisse zwischen Union und AfD quasi komplett umgedreht im Vergleich zur Zeit seit der Bundestagswahl. Mhm.
Claudia, Bundeskanzler Friedrich Merz will eigentlich eine Aufbruchsstimmung erzeugen mit Reformen, zuletzt auch mit einigen Wechseln in der Regierungsmannschaft. Wie sehen das die Bürgerinnen und Bürger?
Es gibt keine Anzeichen, dass die Kabinettsumbildung irgendetwas an der Wahrnehmung der Arbeit der Bundesregierung ändert. Aktuell sagen 12%, sie glauben, dass es nach der Kabinettsumbildung eine bessere Regierungsarbeit gibt. Weitere 12% glauben, es wird genauso gut. Jetzt aber die Mehrheit, nämlich 57%, meinen, es wird genauso schlecht wie aktuell. Und weitere 11% befürchten, dass es sogar schlechter wird. Wir sehen hier also weiterhin eine hohe Unzufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung. Wir sehen das auch an sinkenden Zustimmung der Union, aber auch der SPD. Und die Opposition, die profitiert davon. Sowohl bei den Grünen als auch bei den Linken messen wir größere Zustimmung. Am meisten profitieren kann aber die AfD. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund liegt daran, dass es einen größeren Wunsch nach grundlegendem Wechsel gibt. Eine Mehrheit der Deutschen sagt das aktuell. 55% sagen, wir brauchen einen grundlegenden Wandel in den Verhältnissen. Plus 7% im Vergleich zu Dezember 24. Eine Mehrheit also mittlerweile. Und die wird vor allen Dingen gespeist von zwei Anhängergruppen, denen der AfD und der Linken. Das sind natürlich sehr unterschiedliche Dinge, die die Anhängerschaften sich vorstellen unter einem grundlegenden Wandel in Deutschland. Einig sind sie sich aber wiederum, dass ihre politischen Vorstellungen sich aktuell in der Arbeit der Bundesregierung nicht wiederfinden. Und dann gibt es einen anderen Punkt, wo vor allen Dingen die Anhänger der AfD sich absetzen. Und das ist bei der Frage, wenn Sie sich vergleichen zu anderen im Land, meinen Sie dann, dass Sie den gerechten Anteil bekommen? Und in der Gesamtbevölkerung sagen 40%, ja, ich glaube, ich bekomme einen gerechten Anteil. 10% glauben, sie bekommen mehr als den gerechten Anteil. 43% glauben, sie bekommen weniger als das, was ihnen zusteht. Und bei den AfD-Anhängern ein sehr anderes Bild. 20% sagen, dass sie nur glauben, dass sie den gerechten Anteil bekommen. 5% mehr als den gerechten Anteil. Aber hier eine große Mehrheit von 70% meinen, dass sie nicht den gerechten Anteil bekommen. Und damit sind die AfD-Anhänger die einzige Gruppe, die mehrheitlich sich so ungerecht behandelt fühlt.
Also die AfD erfährt sehr viel Zuspruch, besonders derzeit in Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern, wo ja im September gewählt wird und wo die Partei in Umfragen über 30 bzw. über 40% erreicht.
Ja, das sind natürlich vor allen Dingen Umfragewerte, über die wir gerade sprechen. Umfragewerte sind immer Momentaufnahmen. Und Momentaufnahmen können sich verändern. Entscheidend ist natürlich, wenn aus Wahlabsichten tatsächlich abgegebene Stimmen werden, dann ist natürlich vor allen Dingen die Frage, wie umgehen mit einer Partei, die eine gewisse Stärke dann hat. Wir haben hier im ARD Deutschland Trend den gesamtdeutschen Blick und da ist das Meinungsbild uneins. Aktuell sagen beim Umgang mit der AfD 27%, es sollte aktiv die Zusammenarbeit gesucht werden. Das sind vor allen Dingen die Anhänger der AfD, die das wollen. Von Fall zu Fall zu entscheiden über den Umgang mit der AfD, das sagen 32%. Eine Zusammenarbeit ausschließen, sagen 37%. Hier vor allen Dingen große Zustimmung unter den Anhängern von Grünen, Linken, SPD, auch von der Union. Wobei die Unionsanhänger in der Sache noch am unentschiedensten sind. 7% sagen, es soll eine Zusammenarbeit gesucht werden, also eine Minderheit. Von Fall zu Fall entscheiden, sagen 48%. Und weitere 44% sagen, es sollte eine Zusammenarbeit ausgeschlossen werden. Entscheidend aber eben, wenn werden aus Wahlabsichten tatsächlich abgegebene Stimmen. Alle Zahlen zu diesem Deutschlandtrend finden Sie auf tagesschau.de.
Claudia Müller, vielen Dank nach Köln.
Gerne.
Von Rheingold bis Rheinromantik, es gibt vieles, was den Mythos dieses Flusses ausmacht. Und wenn er gar als Vater Rhein bezeichnet wird, dann soll damit wohl auch seine ganz besondere Bedeutung beschrieben werden. Tatsächlich ist der längste Fluss Deutschlands eine ganz wichtige Lebensader. Doch die wochenlange Trockenheit hat dazu geführt, dass der große Strom gerade ziemlich kraftlos dahin plätschert. Was das vor allem für die Binnenschifffahrt bedeutet, hat der neue Verkehrsminister Steffen Bilger heute mit Experten besprochen. Denn die Folgen der extrem niedrigen Pegelstände sind gravierend. Katharina Spreyer.
1,54 Meter Pegelstand. Der Rhein, heute Morgen im Duisburger Hafen. Sonst ist der Pegel mindestens doppelt so hoch zu dieser Jahreszeit. Die Fahrrinne ist zwar tiefer als der Pegel, aber die Schiffe trotzdem mit immer weniger Fracht beladen, um nicht auf Grund zu laufen. Für die gleiche Menge Fracht werden also aktuell mehr Schiffe benötigt. Das hat Folgen, die an einem der Container-Terminals deutlich werden.
Die Terminals leben teilweise, arbeiten am Anschlag. Es ist schon sehr viel, wenn sie die 4- bis 5-fache Anzahl an Schiffen im Moment zu bewältigen haben. Wir halten die Lieferketten am Laufen. Die Lieferketten sind gestört, das ist so. Aber wir versuchen alles, dass eben die Industrie nicht darunter leidet.
Denn Duisburg kann, auch von größeren Schiffen, noch angefahren werden. Viele südlichere Häfen nicht. Deswegen müssen hier große Mengen an Fracht zwischengelagert und per Zug oder LKW weitertransportiert werden. Denn alle großen deutschen Flüsse haben aktuell zu wenig Wasser. Hier orange markiert, etwa die Donau und die Elbe. Der Rhein aber spielt eine besonders wichtige Rolle. 80% der Güter, die per Binnenschiff transportiert werden, sind hier unterwegs, versorgen auch die Stahl- oder die Chemieindustrie. Flussaufwärts in Köln ist das Wasser so niedrig wie noch nie. Knapp 70 cm Pegelstand. Und auch wenn die Fahrrinne 1 bis 2 Meter tiefer ist, für viele Schiffe reicht das nicht. Markus Neumann misst genau nach, um zu verhindern, dass sie auf Grund laufen. Dieser Tanker etwa wäre voll beladen zu tief.
Darum lohnt es für das Schiff gar nicht zu fahren. Weil wahrscheinlich ist der Spritverbrauch höher in der Summe als das, was er drinnen hat.
Es müssen also Lösungen her. Könnte das Vertiefen der Fahrrinne eine sein? Das ist umstritten.
Wenn wir die Fahrrinne vertiefen, dann sackt ja auch der Wasserspiegel ab. Dadurch bekommen wir ja nicht mehr Wasser im Rhein.
Umweltschützer haben Sorge um die Natur und etwa die Fische im Rhein. Eine kleine Gruppe von ihnen demonstriert heute in Bonn. Beim Krisentreffen von Bundesverkehrsminister Bilger und Vertretern aus Industrie und Schifffahrt. Kurzfristig will der Minister unter anderem Güter auf Schiene und Straße verlagern und dafür das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw aussetzen. Und trotz Kontroverse auch die Fahrrinnen ausbauen.
Jeder Zentimeter mehr Fahrrinnentiefe bedeutet am Ende mehr Ladung auf dem Schiff. Mehr Ladung auf dem Schiff bedeutet weniger zusätzliche LKWs auf unseren Straßen und es bedeutet vor allem stabile Lieferketten für unsere Wirtschaft.
Die Branchenvertreter zeigen sich damit größtenteils zufrieden, wünschen sich aber dauerhaft, nicht nur in Extremsituationen, Unterstützung. Für den Rhein sagen Prognosen, dass das aktuelle Niedrigwasser noch 4 bis 6 Wochen andauern könnte.
Und was heute sonst noch wichtig war, das hat jetzt Thorsten.
Knapp 1,5 Jahre ist es her, dass ein Mann mit einem Auto in eine Gewerkschaftsdemonstration in München fuhr. Dabei tötete er eine Frau und ihre 2-jährige Tochter. Mehr als 40 Menschen wurden verletzt. Das Oberlandesgericht München hat den Mann nun zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter stellten zudem die besondere Schwere der Schuld des heute 25-jährigen Afghanen fest. Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ist damit unwahrscheinlich. Russland hat seine heftigen Angriffe gegen die Ukraine fortgesetzt. Betroffen war vor allem der Osten des Landes. Dabei wurden mindestens 8 Menschen getötet und zahlreiche verletzt. So starben im Gebiet Charkiw 2 Menschen bei einer Drohnenattacke auf einen Bahnhof. Die Ukraine nahm ihrerseits wieder Ölraffinerien tief im Innern Russlands ins Visier. Getroffen wurde eine Anlage etwa 700 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. 81 Jahre, nachdem die japanische Stadt Hiroshima von einer Atombombe der US-Armee zerstört wurde, haben dort heute Menschen aus vielen Ländern der Opfer gedacht. Um 8.15 Uhr im Friedenspark und an vielen anderen Orten im Land Stille. Vor Überlebenden und Vertretern von Friedensorganisationen bekräftigte Japans Premierministerin Takaichi, dass sich ihre Regierung weiter für eine atomwaffenfreie Welt einsetzen wolle. Im nordrhein-westfälischen Gelsenkirchen hat es am Mittag einen schweren Straßenbahnunfall gegeben. 25 Menschen wurden dabei verletzt, 10 von ihnen schwer. Wie die Polizei berichtet, war eine Fahrschulstraßenbahn nahe der Felddienstarena plötzlich stehen geblieben. Eine weitere mit Fahrgästen besetzte Straßenbahn sei dann aufgefahren. Die Ursache für den plötzlichen Stopp wird nun untersucht.
Feuerholz sammeln, Zelt planen, knüpfen und gemeinsam singen. Ja, das, was junge Menschen auf einem Pfadfinderlager erleben, das entspricht so manchem Klischee, aber einem, das offenbar immer noch viele begeistert. Auch in unserer durchtechnisierten Welt sind die Pfadfinder die größte Jugendbewegung weltweit. Und in Deutschland gibt es gleich mehrere Verbände. Einer von ihnen wurde vor 50 Jahren gegründet als Bund der Pfadfinder. Der erreicht nach eigenen Angaben rund 30.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Und einige von ihnen hat Jochen Schmidt getroffen, mittendrin von Wäldern und Feldern in Immenhausen in der Nähe von Kassel.
Manche sagen so, du schaffst das in der Wildnis quasi die ganze Zeit draußen zu schlafen, das würde ich ja nicht machen.
Die machen das. Pfadfinder. Hat erstmal ganz klassisch mit Pfadfinden zu tun, erklärt Tjarde. Sich zurechtfinden auf fremdem Terrain. Heißt aber auch, sich zusammenraufen müssen.
Ist halt einfach eine coole Gemeinschaft. Mir macht es richtig doll Spaß. Dass man auch mal ein bisschen verrückte Dinge tun kann, die auch man vielleicht jetzt in der Schule nicht machen würde.
Letzte Nacht haben sie draußen geschlafen. Alle unter einer Plane, erzählen sie. Und wie cool das war. Pfadfinder. Das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, wie der durchschnittliche Alltag von Jugendlichen aussieht. Wo die Welt zunehmend durchdigitalisiert ist, bestimmt von Social Media statt realer Kontakte. Und hier sei genau das anders.
Pfadfinder ist so, man ist in einer Gemeinschaft und mit Leuten umgeben, denen du vertrauen kannst quasi.
Anders als woanders?
Ja, manchmal schon. Ich könnte jetzt so quasi den einen irgendwas erzählen und die würden mir zum Beispiel, wäre es irgendwas, wo ich Hilfe brauche und das nicht zum Beispiel meinen Eltern sagen würde oder so, die würden mir helfen.
Dass sie zusammengehören, zeigt schon die gleiche Kluft. Das Hemd mit dem gedrehten Halstuch kriegt man verliehen. Das trägt man mit einem gewissen Stolz. Das schweißt zusammen.
Die Gruppe, mit der man unterwegs ist, ist gleichzeitig auch eine Familie, weil man die schon länger kennt, seit der Meute, seit man klein ist. Und man quasi mit denen zusammengeschweißt ist. Und man macht halt ganz viele coole Dinge und erlebt auch mal witzige Sachen, als wenn man jetzt quasi nur die ganze Zeit zu Hause ist.
Sie gehören zu einem der 5 Verbände in Deutschland, zum BDP, dem Bund der PfadfinderInnen. Alle 4 Jahre kommen sie zum Bundeslager, diesmal im nordhessischen Immenhausen bei Kassel. 5.700 Pfadfinderinnen und Finder aus ganz Deutschland. Und mittendrin die Nordlichter aus Castrop-Rauxel. Mittagszeit, mit Salat und veganem Hack. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema.
Wer von euch hat kochen gelernt?
Keiner.
Der Wirt bringt uns Essen her, der Magen ist so lang schon leer.
Vor dem Essen wird gesungen. Für sie selbstverständlich.
Der Magen ist so lang schon leer.
Zum einen sind wir als Pfadfinder ja eine super alte Bewegung mit viel Geschichte und viel Sachen, die sich mit der Zeit entwickelt haben. Das heißt, wir haben irgendwie auch ja, historische Traditionen, die wir bewahren. Aber auf der anderen Seite sind wir ja alle sehr, sehr junge, reflektierte Menschen, die Sachen selber entwickeln wollen. Und das trifft so ein bisschen aufeinander.
Die Welt wird nun mal immer schnelllebiger. Und sie treten mit beiden Beinen voll in die Bremse. Ganz bewusst. Entschleunigen. Das, sagt Helena, macht aber auch den Kopf frei.
Was ist zeitgemäß? Irgendwie das, was unsere Werte in unserem Zeitalter irgendwie vertritt. Und genau das tun wir ja. Wir sind hier und wir leben Gesellschaft und wir lernen ganz viel. Und also wie viel ich schon gelernt habe aus dem Pfadfindersein, auch für mein Leben, das ist total zeitgemäß.
Werte vertreten, sich mit allem, was Gesellschaft ausmacht, auseinandersetzen, heißt eben mittendrin sein, erklärt mir der Bundesvorsitzende.
Wir verstehen uns als politisch, nicht parteipolitisch, aber eben politisch. Das bedeutet, dass wir Kindern und Jugendlichen zeigen wollen, was Demokratie bedeutet und warum es sich lohnt, für das Miteinander, in dem man lebt, einzusetzen.
Nebenan bauen Tjarde und die anderen Wanderer vom Anfang eine Kote auf. Zelt für 8. Man braucht nicht viel, um hier mittendrin zu sein. Miteinander, auf Augenhöhe. Das ist die ganze Kunst.
Schwarz-weiß gemustert und mit besonders großer Freude am Stechen unterwegs. Die Tigermücke genießt einen überaus zweifelhaften Ruf und das aus gutem Grund. Denn die aus Südostasien eingeschleppte Mückenart kann mehr als 20 verschiedene Krankheitserreger übertragen, darunter auch ernstzunehmende Viruskrankheiten. Und sie fühlt sich mittlerweile auch hierzulande wohl. Vor allem im Süden und im Westen der Republik sind Populationen nachgewiesen worden. In Italien, wo sie schon jahrelang ihr Unwesen treibt, hat man ihr jetzt den Kampf angesagt. Elisabeth Pongratz.
Frühmorgens, wenn es noch ruhig ist auf den römischen Straßen, rücken kleine Trupps an und desinfizieren die Kanäle. In der feuchten Umgebung siedeln sich Tigermücken gerne an. Mit einem Granulat werden sie bekämpft. Es tötet deren Larven, aber auch die anderen blutsaugenden Insekten. Doch diese Art der Bekämpfung könnte bald nicht mehr ausreichen. Riccardo Moretti erforscht, wie man dem Ministecher künftig den Garaus machen kann. Im Labor der Forschungseinrichtung Enea in Rom haben sie spezielle weibliche und männliche Tigermücken gezüchtet. Hier wollen sie deren Vermehrung stoppen. Der Insektenforscher injiziert gerade das Bakterium Wolbachia in das Ei einer Tigermücke. Dieses Bakterium, das bei Insekten weit verbreitet ist, beeinflusst die Fortpflanzung. Die Forscher haben nun der Tigermücke ihr ursprüngliches Bakterium entzogen und durch das Wolbachia-Bakterium einer anderen Mückenart ersetzt. So haben wir eine Population geschaffen, bei der die Männchen, die im Labor mit dem Bakterium gezüchtet wurden und in der freien Natur ausgesetzt werden, die wild lebenden Weibchen dieser Art unfruchtbar machen. Die Forscher wollen diese Sterilitätsmethode im großen Stil erproben. Deshalb arbeiten sie mit Google zusammen. Zweimal pro Woche kommen Pakete aus Miami an. Der amerikanische Konzern züchtet mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die männlichen Tigermücken nach Vorgaben des italienischen Labors. Google investiert schon seit Jahren in Biotechnologie. Riccardo und seine Kollegen setzen nun Mücken auf dem Gelände aus. 190.000 in einer Woche. Weltweit haben wir einen Bedarf an einer Technologie, die gezielt gegen die Tigermücke oder in Zukunft auch gegen andere Arten wirkt und keine negativen Nebenwirkungen auf die Umwelt hat. In dieser Hinsicht ist diese Technologie perfekt. In Städten, aber auch auf Campingplätzen wie diesen, könnte sie die Mückenplage eindämmen. Zumal die invasive Tigermücke immer unempfindlicher gegen herkömmliche Mückensprays ist. Sie haben zugenommen und meiner Meinung nach sind sie auch gegen bestimmte Insektizide resistent geworden. Die Mittel wirken nicht mehr gut. Deshalb hofft sie, wie viele andere, dass der Feldversuch der Forscher erfolgreich verläuft und die Tigermücken tatsächlich weniger werden.
Also zumindest die Mücken, die mögen jedenfalls die Hitze, Sven. Was erwartet uns denn bei den Temperaturen in den kommenden Tagen?
Ja, die mögen die Hitze, die mögen die Feuchtigkeit. Und das bedeutet, in den nächsten Tagen gibt es auch wahrscheinlich ordentlich Mückenangebot. Aber der morgige Tag, vor allem in der Mitte und im Norden Deutschlands, ist eine frische Angelegenheit. Und das möchte ich zeigen am Trend für Dortmund. Und da sieht man morgen mal 22 Grad. Auch heute war es angenehm. Und dann flupp geht es wieder hoch mit den Temperaturen. Zum Sonntag wieder deutlich über 30. Dann machen wir noch mal einen kühlen Anlauf und den nächsten Hitzeanlauf. Das ist das, was zu erwarten ist. Und neben der Hitze und der ja wirklich mittlerweile belastenden Dürre gibt es auch lokale Gewitter. Und für dieses Bild gehe ich sogar noch mal weiter zur Seite. Schauen Sie sich das mal an. Die Ästhetik eines Gewitters, aufgenommen von Stefan Pützstück, seines Zeichens Pilot. Und er hat das gestern Abend fotografiert. Und weil das Bild so schön ist, reiche ich das heute nach. Und Gewitter sind auch ein Thema, denn die gab es heute vor allen Dingen Richtung Berchtesgadener Land. Im Landkreis Berchtesgaden liegt Teisen. 57 Liter auf den Quadratmeter sind innerhalb von 6 Stunden gefallen. Und jetzt ein kleiner Vergleich. Gucken Sie mal hier nach Schwarzach am Main. 22 Liter seit dem 1. Juni, also in 67 Tagen, weil riesige Flächen Deutschlands viel zu trocken sind. Und das ist das Defizit, was wir derzeit in der großen Fläche einfahren, trotz der lokalen Gewitter. Gewitter in der Nacht ein Thema im Berchtesgadener Land, ziehen sich später zurück, sonst meistens klar. Von Norden einige Wolkenfelder, die morgen nur vereinzelt Schauer in der Nordhälfte bringen. Sonst ein Tag mit wiederum viel Sonnenschein, aber eben in der Nordhälfte ein kühlerer Tag. In der Nacht ist es so, dass die Temperaturen in den Hochtälern der Mittelgebirge mal richtig in den kalten Bereich verfallen. Einstellige Werte, für die meisten sind es dann 12 bis 17 Grad, 19 in Niederbayern. Morgen Nachmittag, Nordhälfte pustet sich durch mit frischer Luft, 20 bis 25, im Südwesten 31 Grad. Und dann kommt sie, wie eben gezeigt, wieder die Hitze. Der Samstag im Südwesten bis 34, Sonntag schon wieder bis 37 Grad. Da wird dann wieder geschwitzt im Land.
Also morgen buchstäblich alle mal chillen und Danke sagen an Sven. Dankeschön.
Genau, gerne.
Und damit verabschieden wir uns für heute und wünschen gute Unterhaltung bei Inas Nacht, jetzt gleich im Anschluss.
Unter anderem ist der frühere Radprofi Jan Ulrich zu Gast bei Ina Müller.
Und wir haben dann morgen natürlich neue Tagesthemen für Sie. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.